Wie den allermeisten wohl bekannt ist, ist heute der dritte Advent. Das ist der zweitletzte Advent bei den allermeisten Menschen. Und in der Tradition wird er der Freudensonntag genannt, also Gaudate Sonntag. Da kommt ja vieles aus dem Lateinischen in der Kirche. Und traditionell ist deswegen die dritte Kerze auch rosa und nicht lila, wie die anderen drei Kerzen. Lila ist in der Tradition der katholischen Kirche eher eine Farbe für Buße oder für Umkehr. Und das Warten auf den Kommenden ist eben sehr stark verbunden mit dem Aufruf zur Umkehr, zur Buße und einer Erneuerung, ein sich bereit machen. Aber am dritten Advent, da ist die Freude da, da kann es rosa sein, das ist irgendwie mehr die Freude, die Farbe der Freude, vermutlich, das wusste ich auch nicht. Und es gibt eine rosane Kerze für zwischendurch, mitten in dem Aufruf zu verändern. Nun, möge meine Krawatte euch daran erinnern, dass ich es bei der Farbe lila belasse. Ich denke nämlich, dass wir auch, was die Freude angeht, einiges in unserem Leben ändern können, um auch mehr Freude an unserem Herrn zu haben. Weiß jemand, was die erste Frage im kleinen Westminster-Katechismus ist? Im Großen müsste das, glaube ich, auch sein, aber... Nun, die erste Frage, Vito?
Was ist der Sinn?
Genau, ein bisschen anders formuliert, aber es geht darauf hinaus. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort, die dieser Westminster-Katechismus gibt, ist, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ich wage zu behaupten, dass die allermeisten bibeltreuen Christen von sich aus nicht die Antwort geben würden, dass unsere höchste Freude ist, dass unser höchstes Ziel es ist, Gott, uns an Gott für immer zu erfreuen. Dass wir ihn verherrlichen, das hat sich, glaube ich, schon ziemlich stark eingeprägt bei ganz vielen, die die Bibel sehr ernst nehmen und denen das immer wieder auffällt. Aber dass es auch unsere Aufgabe ist, uns an ihm zu erfreuen, dass es das höchste Ziel ist, uns an ihm zu erfreuen. Ich glaube, das ist etwas, was sich noch nicht so stark eingeprägt hat. Und ich würde auch sagen, dass es in der Bibel nicht ganz so stark betont wird, von der Menge zumindest. Aber ich denke, die Männer Gottes damals, die diesen Westminster-Katechismus geschrieben haben, haben schon auch recht. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ich möchte euch heute drei große Fragen zu diesem Thema Freude beantworten. Wir werden verschiedene Stellen aus der Bibel nehmen. Die erste Frage ist, was ist Freude? Die zweite Frage, die ich beantworten möchte, ist, wie kommt Freude auf? Und die dritte Frage, die ich beantworten möchte, ist, wie kann ich zur Freude an Jesus Christus kommen? Lass uns gemeinsam einen Abschnitt lesen, der uns etwas über die Freude sagt. Und das ist Jesaja 9, Verse 1 bis 6 möchte ich lesen. Lass uns gemeinsam dafür aufstehen. Ich werde nicht sehr tiefgründig diesen Abschnitt auslegen. Es geht heute mehr um das Thema der Freude und das Freuden an dem, der kommt. Aber doch einige Abschnitte, die darüber sprechen. Jesaja Kapitel 9, ab Vers 1. Ich lese das Wort unseres lebendigen Gottes. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastet, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstampften im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gegründet und festigt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Lass uns beten. Vater im Himmel, du bist ein ewiger Gott, der noch vor Zeiten das Ende von allem kannte. Du bist ein Gott, der sich nicht ändert. Und was du verheißt, das sagst du zu und das wird eintreten. Daran wollen wir festhalten. Das glauben wir und das ist eine wichtige Basis für unser Leben. Danke, dass du mit deinem Volk Gedanken des Friedens hast. Gedanken und Pläne, die am Ende in eine große Freude münden. Aber wir müssen nicht warten, bis Freude am Ende unseres Lebens aufkommt, wenn wir bei dir sein werden in der Herrlichkeit. Du gibst uns jetzt schon so viel, woran wir uns freuen können, selbst im Leid. Und ich möchte dich bitten, dass du das Verständnis für uns heute öffnest mit deinem Geist, dass wir verstehen können, was es bedeutet, die Freude von dir zu bekommen, deine Freude zu bekommen. Und ich möchte dich bitten, dass du auch jeden Einzelnen lehrst, diese Freude an dir zu seiner Freude zu machen, danach zu streben, es zu verstehen, was für ihn nötig ist. Und ich bitte dich für mich um die Weisheit, das Verständnis, es klar weitergeben zu können, damit wir lernen, uns an dir zu erfreuen, damit wir dem nachkommen, wofür du uns geschaffen hast, dich zu verherrlichen mit einer Freude, mit einem Jubel, mit einer großen Freude an dir. Amen. Amen. Nehmt Platz. Nun, wenn wir über die Freude reden, über die Freude an den, der kommt, über die Freude an Jesus Christus, dann sollten wir uns darüber Gedanken machen, was Freude überhaupt ist. Je besser wir verstehen, was Freude ist, so behaupte ich zumindest, umso besser wird es uns gelingen, auch der Aufforderung Jesu nachzukommen, uns an ihm zu erfreuen und uns im Herrn zu erfreuen und uns an den Dingen zu erfreuen, die er uns schenkt, die er uns zur Freude gibt und an die wir uns so oft nicht erfreuen. Warum? Möge Gott uns die Gnade geben, es uns auch heute zu zeigen. Gut, was ist Freude? Ich möchte, wenn wir über die Freude reden, fünf Charakteristika der Freude aufzeigen. Und das, ich denke nicht, dass das vollständig ist, aber das müsste so den allergrößten Teil dessen, was Freude kennzeichnet, auch beschreiben. Und eine Grundwahrheit in Erinnerung rufen. Das ist nicht unbedingt Charakteristika der Freude allein oder einiger Emotionen. Das ist etwas, was eine allgemeine Grundlage für Gefühle, für Emotionen insgesamt ist. Aber wir sollten uns daran erinnern. Die Bibel betont es. Ich wollte es mit hineinnehmen. Das erste ist, Freude ist eine Basisemotion. Das zweite Charakteristikum von Freude ist, Freude hat ein Objekt, also etwas, woran wir uns freuen. Das dritte Charakteristikum ist, Freude ist bewertend. Ein viertes Charakteristikum, Freude schaut auf Vorhandenes, anders als die Hoffnung vom letzten Mal, vor zwei Wochen. Die schaut auf etwas, was kommt. Das fünfte Charakteristikum ist, Freude gibt Kraft oder setzt Kräfte frei. Und die eine Grundwahrheit, an die ich erinnern möchte, ist, Freude kommt von Gott. Freude kommt nicht einfach nur von uns heraus. Nun lasst uns mit der Basisemotion beginnen. Freude ist eine Basisemotion. Als Basisemotion werden die Emotionen bezeichnet, die Gefühle, die eine gewisse Grundlage in unserem Leben bilden, wie zum Beispiel Zorn. Klar könnte manche sagen, naja, hier gibt es aber auch Ärger, hier gibt es Schmollen, hier gibt es Wut, es gibt Jähzorn, es gibt viele Facetten. Aber Zorn ist eben die Basisemotion der ganzen Familie. Es gibt Trauer, Überraschung, Ekel, verschiedene und Freude gehört eben auch dazu. Nun, Freude ist eine positive Basisemotion im Gegensatz zum Beispiel zu Trauer. Die empfinden wir in der Regel nicht als negativ, auch wenn es manchmal gut ist zu trauern. Ja, es ist Gottes Wille, dass wir mit dem Trauernden mittrauern. Und über etwas Gutes, Verlorenes, einen lieben Menschen zu trauern, ist gut. Aber vom Gefühl her empfinden wir es nicht als angenehm. Freude ist aber eine angenehme Basisemotion. Die setzt sogar Glückshormone frei. Ja, Zorn setzt nicht Zornhormone frei, wüsste ich nicht. Also Adrenalin, ja. Aber ich wüsste nicht, dass es diese Art von Zornhormone oder Trauerhormone oder sowas gibt. Aber wenn es um das Gute geht, dann hat uns Gott doppelt gesegnet, dass er dann auch mal gleich etwas Chemisches hinzugepackt hat. Lass uns mal kurz über Emotionen reden. Also nicht groß, sondern wirklich kurz. Emotionen sind ein Ausdruck dessen, jetzt aus biblischer Sicht, ja, ich rede jetzt nicht aus rein wissenschaftlicher Sicht, Emotionen sind ein Ausdruck dessen, was wir lieben und wertschätzen. Wenn es einen Grund zur Freude gibt und dieser Grund für dich keine Bedeutung hat, sagen wir einmal, Basel hat in der Champions League gewonnen und Fußball interessiert dich so gar nicht, dann wird das für dich nichts bedeuten, gar nichts. Aber für die Fans ist es etwas Großartiges, weil sie ihren Club lieben. Das ist nur ein Beispiel. Ganz allgemein, Emotionen sind ein Ausdruck dessen, was wir lieben oder wertschätzen. Sie weisen also auf das hin, was uns wichtig ist, wo wir einen Wert zumessen. Deswegen können wir auch immer sagen, wenn es irgendeinen Bereich in unserem Leben gibt, wo wir sehr emotional werden, sei es, dass wir schnell bei diesen Sachen zu Tränen gerührt sind, sei es, dass wir schnell zornig werden oder sei es, dass wir dort jubeln oder was auch immer, in irgendeiner Art und Weise, wo wir emotional werden, wo wir erregt werden, da verbirgt sich in der Tiefe unseres Herzens das, was wir wirklich wertschätzen. Da kannst du reden von Liebe, was immer du möchtest. Wenn deine Emotionen bei einer ganz anderen Sache hochkochen, dann ist dein Herz dort und nicht hier, wo du behauptest, dass es wäre. Sie helfen uns in verschiedener Weise, uns für das einzusetzen, was wir lieben und was wichtig ist, also für uns wichtig ist. Einige Emotionen sind auch stark motivierend, also in Bezug auf das, was wir lieben, motivieren sie uns. Zum Beispiel Zorn motiviert uns, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Oder Angst motiviert uns, Sicherheit, Kontrolle und Gewissheit zu suchen. Hoffnung würde uns motivieren, das Gute wiederherzustellen, damit es nicht bleibt, wie es ist. Freude ist nicht motivierend und ich möchte euch später sagen, warum nicht, wo der Unterschied liegt mit der Kraft. Im Kern all dieser Rollen fließen Gefühle aus dem heraus, was wir lieben und sie helfen uns interessanterweise auch dabei, das zu lieben, das Richtige zu lieben. Aber dafür brauchen wir natürlich eine korrekte Eichung und das richtige Lieben wäre Gott lieben und einander lieben. Und die Emotionen können uns dabei helfen, aber sie helfen uns nicht, wenn wir uns mehr lieben als all die anderen. Dann wird es schwierig. Lass uns zum zweiten Charakteristikum der Freude kommen und das ist, Freude hat ein Objekt. Das sollte uns nicht verwundern. Wir kennen die Aussage, ich freue mich an dem und dem oder an der Sache. Ja, es gibt immer etwas, woran wir uns freuen. Freude sagt also, ich weiß, woran ich mich freue. Wenn das und das eintritt, dann freue ich mich und wir suchen das ja regelrecht auf. Wir sagen, wenn ich mit dem Menschen zusammen bin, dann finde ich Freude mit unserem Freundeskreis. Also will ich dorthin. Oder ich kann sagen, wenn ich mich damit beschäftige, mit diesem Hobby, dann freue ich mich. Also möchte ich meine Zeit damit verwenden, aufwenden und so weiter. Wir freuen uns an einer bestandenen Prüfung oder einer ausgefallenen Klassenarbeit. Wir freuen uns an der Lösung eines Problems, an Rettung oder auch an unserem Gott. Nun, im Psalm 119, da gibt es einiges zur Freude an dem Wort Gottes. Und einer meiner Lieblingsverse zu dieser Frage ist, sind die Verse 92 und 93. Und dort sagt der Psalmist Folgendes, in Psalm 119, Verse 92 und 93. Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, also wäre nicht dein Gesetz das Objekt meiner Freude gewesen, hätte ich also ein anderes Objekt gehabt statt dein Wort, mein Ideenreichtum oder meine Wunschliste oder was auch immer sonst, hätte ich anders, dann wäre es anders gekommen. Aber weil dein Wort meine Freude ist, so wäre ich umgekehrt. Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Der Umstand, von dem der Psalmist hier schreibt, ist Elend. Ist etwas, wo er Belebung braucht. Es ist nicht schöne Umgebung. Er spricht von einem echten Problem und benennt es mit Elend. Und er sagt, wäre nicht das Objekt meiner Freude dein Wort gewesen. Ich wäre vergangen in dem Elend, in dem ich steckte. Es ist so wichtig, dass wir das richtige Objekt haben, an dem wir uns freuen. Was bleibt nicht? Was ist mit Sicherheit eine verlässliche Grundlage, die eintreffen wird, wie das Wort Gottes? Was nicht, wie zum Beispiel deine Wunschliste. Oder in Psalm 119, den Vers 47. Ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Hier macht er diese Verbindung, dass das, was wir, woran wir uns freuen, auch das ist, was wir lieben. Er liebt die Gebote und dann sagt er, weil ich sie liebe, will ich mich an ihnen erfreuen. Man kann genauso gut auch sagen, werde ich mich an ihnen erfreuen. Was du liebst, daran erfreust du dich. Was du wirklich sehr liebst, bringt dir noch mehr Freude. Und der Psalmist von 119, vom Heiligen Geist eingehaucht, aber ich glaube, jeder, der diesen Psalm einmal durchgelesen hat, muss ihm zustimmen und sagen, ja, also mit Sicherheit, Gottes Wort, das war für dich dein Leben. Das war deine Freude. Das war etwas, was du wirklich gemocht hast. Er schreibt so viel Gutes über das Wort Gottes. Er muss es gelebt haben. Es war für ihn der Lebensinhalt. Und es war eben auch seine Freude. Nun, das dritte Charakteristikum, wenn wir über die Freude reden, ist, Freude ist bewertend. Und hier wird es sehr wichtig für uns. Das Objekt ist auch wichtig, aber Freude ist bewertend, ist eine sehr wichtige Sache. Zorn zum Beispiel ist auch bewertend. Zorn sagt, das ist falsch, was hier passiert. Und Freude sagt, das ist gut, was hier passiert. Sie bewertet positiv. Freude freut sich nicht über etwas, was nicht gut ist, sondern sie freut sich dann, wenn das eingetreten ist, was ich wollte, was ich mir gewünscht habe. Und das sage ich, ist gut, also freue ich mich. Also das Eintreffen einer guten Sache, wenn zum Beispiel aus Hoffnung Freude wird. Oder es kann auch das Nicht-Eintreffen einer schlechten Sache sein. Ja, dann wird aus Furcht, wir hatten Angst davor, dass etwas passiert und dass es nicht passiert, und nun wird aus Furcht Freude. Oder es könnte auch der Wegfall einer Unannehmlichkeit sein. Also etwas Schlechtes ist endlich weg. Elend ist endlich vergangen. So kann aus Trauer Freude werden. Also Freude ist oft am Ende einer negativen Emotion. Und es ist gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie kommt es von dort nach dort und was können wir dort machen. Emotionen können sich auch vermischen. Also wir dürfen nicht denken, dass immer nur eins ist. Wir kennen das vom Trauerfeier. Wenn jemand Liebes verstorben ist, dann ist es normal, dass wir darüber trauern. Und wir sind traurig. Und dann kommen aber auch immer wieder die Erinnerungen an Dinge, die wir mit ihm erlebt haben. Und da kommt plötzlich ein Lächeln über das Gesicht, ein Freudenschimmer. Da vermischt sich Trauer mit der Freude in der Erinnerung, eine Zeit mit ihm gehabt zu haben. Oder auch wenn wir darüber nachdenken, wir werden ihn wiedersehen und die Sicherheit haben, diese Sicherheit, jemanden wiederzusehen in der Ewigkeit, bringt uns, während wir noch trauern bei der Beerdigung, bereits die Freude. Freude ist bewertend. Lass uns einmal nach Sprüche gehen. Sprüche 21, Vers 15. Dort wird bewertet. Das wird eine gewisse Sache bewertet und da sagt der Salomo, dem einen ist es Freude, dem anderen ist es ein Schrecken. Die gleiche Sache, die gleiche Sache. Aber aufgrund unterschiedlicher Bewertung wird es für den einen eine Freude und für den anderen ein Schrecken. Und hier fängt es an, für uns interessant zu werden, wenn wir erkennen wollen, warum bringt mir das eine Freude und das andere nicht. Schaut, Sprüche 21, Vers 15. Dort sagt Salomo, es ist eine Freude für den Gerechten, wenn Recht geschaffen wird. Das können wir alle gut nachvollziehen. Wenn eine Ungerechtigkeit passiert und jetzt wird ein gerechtes Urteil gesprochen und es wird Recht geschaffen, dann freut sich der Gerechte, der die Gerechtigkeit möchte. Aber was ist mit demjenigen, der von der Ungerechtigkeit lebt, dem es gar kein Anliegen ist, dass Gerechtigkeit entsteht, weil er dann die Grundlage seiner Verbrechen auf einmal nicht mehr hat? Für den Übeltäter ist es ein Schrecken. Also für den Übeltäter ist der gerechte Gerichtsspruch ein Schrecken, weil es seine Verurteilung bedeutet. Und so kann eine Sache, ein gerechtes Gericht, für den einen eine Freude sein, für den anderen ein Schrecken sein. Wenn wir einen selbstgerechten Menschen haben, der glaubt, mit seiner Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können, und wir sagen, Gott wird gerecht richten, sagt sich der Mensch, jawohl, ich freue mich auf das Gericht. Wahrscheinlich nicht lange, aber erst einmal. Hast du aber einen, der verstanden hat, dass ich mit dem, was ich tue in diesem Leben, vor Gott niemals bestehen kann? Ich bin in Gottes Augen ein Übeltäter von seinem Gesetz. Denn Gott wird sicherlich nach meinem Wunschgesetz richten, wenn er richtet. Er wird ja sein eigenes nehmen. Hast du wirklich verstanden, dass du mit deinem Leben gar nichts bei Gott ausrichten kannst? Dann stehst du in Schrecken. Da sagst du, wenn Gott gerecht richten wird, wehe mir. Und dann wird aber deine Freude umso größer sein, wenn du sagst, ach, ich darf mit der Gerechtigkeit Christi ankommen. Ich muss nicht meine eigene nehmen. Ich habe da eine andere, die von einem anderen. Und auf die werde ich mich verlassen. Auf die verlasse ich mich. Dann hast du plötzlich wirklich große Freude. Aber wenn du glaubst, mit deiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können oder wenigstens das Gefühl hast, ist eigentlich ganz okay, also theoretisch weiß ich, dass ich das nicht kann, aber vom Gefühl her würde ich sagen, so schlimm bin ich auch nicht, dann wird dich die Gerechtigkeit Christi, die du bekommst, gar nicht in große Freude versetzen. Denn du sagst, ich habe ja meine eigene Gerechtigkeit, die zumindest zu 85% schon mal reicht. Ja, ist ja ganz gut, dass Christus mir noch die 15% dazu gibt. Und so ist die Sichtweise des Verstehens, wer du wirklich bist und wie du vor Gott stehst und was du in Christus hast, eine so wichtige Sache, um dich in Christus zu freuen oder nicht zu freuen. Und somit ist die Aufforderung, freut euch im Herrn, in einem gewissen Sinn eine Aufforderung, erkenne, was du in ihm hast. In 1. Korinther 11, 6, ihr müsst es jetzt nicht aufschlagen, aber dort wird über die Liebe gesagt, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Auch hier wird beurteilt und gesagt, die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Aber wenn du keine Liebe hast, kann es sein, dass du dich sogar an Ungerechtigkeit freuen wirst, wenn sie dir bei dieser einen bestimmten Sache einen Vorteil gibt. So ist die Bewertung Freude eine sehr wichtige. Ich möchte später darauf mehr eingehen. Lass uns zum vierten Punkt kommen, zum vierten Charakteristikum von Freude. Freude schaut auf das, was da ist. Freude meldet sich, wenn das Gute, das du gehofft hast, endlich da ist oder das Schlechte endlich weg ist. Freude ist also nicht da, wenn etwas noch kommen soll. Das würden wir eher Hoffnung nennen, aber nicht Freude. Freude sagt, es ist fertig, es ist da. Nun sagt ihr mir vielleicht, naja Andreas, Moment mal, wie ist es denn dann mit der Vorfreude? Ich freue mich doch jetzt schon auf Dinge, zum Beispiel, dass ich auf Weihnachten ein Geschenk bekomme oder dass wir uns mit der Familie treffen an Weihnachten. Was ist dort tatsächlich Freude oder auch Nicht-Freude? Ich hatte das vorhin schon mal bei einer Situation kurz angeschnitten oder zumindest angedeutet. Es ist die Sicherheit, die dir Freude gibt. Die Sicherheit, dass das kommen wird, was du möchtest, woran du dich erfreuen wirst. Also die Vorfreude sagt, deswegen heißt sie auch Vorfreude, ich freue mich jetzt schon auf etwas, was später kommen wird, weil ich mir sicher bin, dass es kommen wird. Die Geschenke auf Weihnachten, die haben noch nie gefehlt, die werden kommen, darauf freue ich mich, das ist die Vorfreude. Vielleicht freust du dich noch nicht auf das konkrete Geschenk, weil du nicht genau weißt, was es ist und du sagst, hoffentlich haben die bedacht, dass ich das nicht mag und geben mir nicht das Buch schon wieder und ich habe schon so viele, die ich noch nicht gelesen habe. Aber ganz grundsätzlich, wenn du im Voraus dich auf etwas freust oder auf das Wiedersehen eines verstorbenen lieben Menschen, dann hast du dann Freude, wenn du weißt, wenn du die Sicherheit hast, wir werden uns wiedersehen im Himmel. Wenn du diese Sicherheit nicht hast, dann ist die Freude getrübt, weil die Sicherheit fehlt. Aber was du hast, ist Sicherheit. Und das ist es, was die Freude sagt. Freu dich daran, du hast die Sicherheit, dass es kommen wird. Und das ist etwas, was Gott uns so oft in seinem Wort gibt. Sicherheit. Verheißungen, Versprechungen, auf die wir uns verlassen können. Es wird kommen. Du kannst ganz sicher sein, es wird kommen. Du kannst dich jetzt schon an dieser Sicherheit, die du in Christus hast, freuen, obwohl du die endgültige Errettung im Himmel noch gar nicht erlebt hast. Du freust dich an der Sicherheit, während du hier noch Leiden hast, die dir Traurigkeit bringen. Der fünfte Punkt, Freude gibt Kraft. Ich denke, ihr kennt alle diesen Vers, der uns dazu bringt, das zu vermuten. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. In Nehemia 8, Vers 10. Wie gibt Freude Kraft? Nun, Freude ist ja eher etwas, was kommt, wenn es da ist. Also wenn du bekommen hast, was du dir gewünscht hast, dann kommt Freude auf. Wenn endlich das Leid, in dem du stecktest, aufhört, dann hast du die Freude. Also Freude sagt immer, es ist da, ich bin angekommen, ich habe etwas. Freude schaut auf das, was da ist. Dann braucht sie nicht motivieren, um dahin zu kommen, wo sie hin will. Das tut Hoffnung, das tut Zorn, das tut Furcht. Das sind wirklich sehr stark motivierende Emotionen. Nicht die einzigen, aber einige, die besonders stark motivieren, um etwas besser zu machen, als es gerade ist. Und trotzdem beobachten wir immer wieder, wenn jemand mit seiner allerletzten Kraft noch ins Ziel gelaufen ist und während seines ganzen Laufes zum Ziel konnte er nicht mehr Kraft aufbringen. Der Sieger, der läuft jubelnd weiter und wir fragen uns, woher hat er denn jetzt plötzlich noch die Kraft? Während der, der nicht gewonnen hat, der ist total schlapp und am Ende. Der hat keine Kraft mehr, noch etwas weiterzumachen. Schaut euch die Fußballmannschaften an, wenn sie um eine wirklich wichtige Sache spielen. Nicht nur Fußball, jede andere Nation, Sportart. Die Mannschaft, die gewonnen hat, kann nach einem sehr kräftezehrenden Spiel plötzlich jubelnd über das ganze Feld laufen. Die springen auch noch auf. Die heben sich gegenseitig auf. Die haben die Kraft, ihren Trainer hochzuschmeißen. Und was ist mit der Verlierermannschaft, die genauso stark gekämpft hat? Und die haben alle beide gleich viel Kraft verbraucht. Die sind total schlaff. Die haben noch nicht mal eine Muskulatur, die stark genug ist. Also im Moment wirkt es so, dass die nicht stark genug ist, sie aufzurichten. Ja, sie fallen nach vorne in sich zusammen. Das typische Bild, die Schultern nach innen, also nach fallen ein und werden nicht hochgestreckt. Die Arme, die jubeln nicht, sie fallen nach unten. Freude bringt Kraft. Und so sagt Nehemia, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist das, was euch Schutz und Kraft bringen wird. Wofür brauchen wir das? Ich habe mir diese Frage gestellt. Wofür brauchen wir, wenn wir endlich bekommen haben, was wir wollen, wenn die Motivation nicht mehr nötig ist, wofür brauchen wir dann auf einmal so viel Kraft noch? Die Kraft brauchen wir doch vorher, oder? Das fand ich war wirklich eine interessante Frage. Und hier meine zwei Antworten. Sie ist zweigeteilt. Zum einen, sehr viele Dinge, wo wir uns freuen, sind noch nicht ganz fertig, sind nur teilfertig. Baust du ein Haus, freust du dich bereits über einen fertigen Rohbau. Es wird Richtfest gefeiert. Du freust dich, dass du fertig geworden bist mit einem Teil, aber du brauchst Kraft, es muss weitergehen für das Weitere. Wenn du nicht fertig wirst und der Rohbau sich nun schon 7 Jahre hinzieht, irgendwann hat man echt keine Motivation, keinen Mut mehr, hat keine Kraft noch weiterzumachen. Aber wenn du viel Kraft angewandt hast, müsste man ja denken, jetzt hast du noch mal mehr Kraft verbraucht. Du bist fertig geworden mit einem Teil, du bekommst Kraft, weiterzumachen. Und das ist etwas, was wir in unserem Leben hier so dringend brauchen. Wir sind nicht fertig, wir sind noch nicht in der Ewigkeit. Wir haben hier aber schon Teildinge, auf die wir zurückschauen können, die wir bereits haben. Beispielsweise die Errettung in Christus. Dass er uns auserwählt hat. Dass wir seine Kinder sein dürfen. Dass wir zu seinem Volk gehören. Dass wir mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Welten gesegnet sind. Das haben wir doch schon alles. Ist die Freude daran nicht stark genug, um in dieser Kraft weitergehen zu können? Oft ist sie es nicht, weil wir uns an der Errettung, an all diesen geistlichen Segnungen tatsächlich nicht so stark freuen, einfach nur deswegen, weil wir die irdischen Segnungen viel wertvoller schätzen. Und die haben wir nicht in der Art und Weise, wie wir sie gerne möchten. Und schon überwiegt bei uns die Trauer über das nicht vorhandene irdische Glück und die Freude an dem vorhandenen geistlichen Segen ist irgendwie versteckt, nicht wirklich da. Und dann sehen wir in unserem Leben, wenn ihr das beobachtet, was euch wirklich wertvoll ist. Wertvoll ist für mich möglicherweise viel mehr die Gesundheit als eine charakterliche Reife, ähnlich wie Christus zu sein. Wertvoll ist es für mich, dass meine Wünsche auf dieser Welt erfüllt werden, dass Menschen mich anerkennen, das, was ich tatsächlich tue, als dass du dich an dem freust, was Christus für dich getan hat. Freude gibt Kraft. So, und was ist, wenn wir ganz fertig sind? Wofür brauchen wir dann die Kraft? Dreimal dürft ihr raten. Angenommen, du bist ganz fertig. Wofür brauchst du denn dann Kraft? Was macht denn der Fußballspieler, wenn er den Pokal gewonnen hat? Wofür braucht er Gebraucht er dann die Kraft, die diese Freude des Sieges freigesetzt hat? Zum Jubeln, zum Feiern. Und wofür brauchst du als Christ deine Kraft, die die Freude freisetzt, weil du fertig bist, weil du angekommen bist? Na, zum Jubeln über das, was Gott für dich tut und getan hat, zur Anbetung. Mensch, du wirst am Ende deines Lebens, wenn du eine Ewigkeit bist, eine ganze Ewigkeit jubeln. Du wirst noch eine Menge Kraft brauchen. Und jubeln ist schön. Wir freuen uns, wenn wir jubeln können. Freude ist etwas so Wertvolles, etwas so Wunderbares. Und Freude kommt von Gott. Prediger schreibt darüber, Prediger 3, 12 bis 13, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen und in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, wir könnten übersetzen, wenn irgendein Mensch wirklich Freude hat am Leben, an irgendetwas Schönem, so ist doch das eine Gabe Gottes. Oder Psalm 4, Vers 8, du hast meine Freude in mein Herz gegeben. Entschuldigung, du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Du hast mir Freude gegeben. Freude kommt von Gott. Vielleicht nicht das Gefühl selbst entsteht in unserem Gehirn, in der Tat. Das will ich auch gar nicht leugnen, das hat Gott so geschaffen. Aber die Grundlage für diese Freude, dass wir Freude empfinden, die Grundlage dafür, sie kommt von Gott. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Alles, wovon wir befreit sind, kommt von Gott. Es ist seine Rettung. Freude kommt von Gott. Sie kommt nicht von dir innen. Von dir innen mögen die Moleküle kommen. Aber was wir immer noch haben, diese Moleküle des Glücks in der Amygdala, in diesem Teil des Gehirns, auch bezeichnet als das Belohnungszentrum, wo dort diese Hormone ausgeschüttet werden und wir dann Glück empfinden, entscheidend dabei ist immer noch, dass das, was eingetreten ist, von dir als positiv bewertet wird. Und diese Bewertung macht nicht
der Körper, das ist der Geist. Das ist das, wo du dich entscheidest, das eine wichtiger oder das andere wichtiger zu halten.
Also 5 Charakteristika der Freuden sind: Freude ist eine Basisemotion, eine positive. Sie hat immer ein Objekt. Freude ist bewertend, sie bewertet, dass etwas gut ist. Freude schaut auf das, was bereits vorhanden ist. Wenn sie auf eine vorhandene Sicherheit schaut, kann sie auch Vorfreude schon haben. Sich auf etwas freuen, was noch nicht da ist, aber du hast bereits die Sicherheit, dass es kommt. Freude bringt Kraft. Und die Erinnerung an die eine Basiswahrheit: Freude kommt von Gott. Die überaus wichtige Frage zu diesem Thema ist jetzt aber: Wie können wir zur Freude kommen? Was können wir tun, damit Freude aufkommt? Wir wollen ja die Frage beantworten: Wie wollen wir und wie können wir uns an dem freuen, der kommt, und uns nicht an andere Dinge erfreuen? Nun, einmal die andere Frage: Wer oder was ist dafür verantwortlich, dass du dich freust über eine bestimmte Sache? Kurz, du selbst entscheidest, wann du Freude hast und wann nicht. Nun, erstmal denke ich, werdet ihr mir vermutlich so halb zu Recht widersprechen, wenn ihr sagt: Moment, Andreas, ich kann nicht einfach sagen, so, jetzt freue ich mich an Weihnachten, ich mache einen Knopf an und jetzt freue ich mich über Weihnachten, obwohl es so viel Stress ist. Oder jetzt freue ich mich an die Ankunft Jesu Christi, obwohl sie mir vorher keine Freude bereitet hat. Richtig, wir können das nicht mit Knopfdruck verändern. Aber wenn wir bedenken, was Freude ist und worauf Freude basiert, haben wir schon einiges, was wir tun können, um wirklich durch bestimmte Dinge zur Freude zu kommen. Wir können unsere Emotionen zwar nicht auf Knopfdruck verändern, aber die Emotionen sind weder zufällig noch schicksalhaft. Sie richten sich nämlich nach dem, was dir wichtig ist und was du liebst. Und du wirst nie etwas lieben, womit du dich überhaupt nicht beschäftigst. Du wirst nichts lieben, wenn du da nicht einen Wert drin siehst. Und um irgendwo einen Wert zu erkennen, musst du dich mit dieser Sache beschäftigen. Und je mehr du dich mit einer Sache beschäftigst, umso mehr Wert siehst du darin, wenn dort Wert drin ist. Oder umso mehr wirst du merken, das ist alles ein Haschen nach Wind, das ist nichts, das ist... Mag schön sein, wenn es nebenbei im Leben kommt, aber das ist nicht etwas, wonach man streben kann. Es hat keine Substanz. Ich möchte euch 2 Stellschrauben vorstellen, an denen wir einstellen können, woran wir Freude haben. Und ich würde euch bitten, dass ihr euch diese beiden merkt. Entweder aufschreibt oder so lange zuhört, bis ihr es auswendig kennt. 2 Stellschrauben, das ist nicht viel, aber sie sind für unser Leben so entscheidend. Das eine ist: Bedenke, was gut ist. Ich möchte kurz darüber reden, was ich darunter mir vorstelle, aber das ist so das Schlagwort: Bedenke, was gut ist. Und das zweite: Wende dich dem zu, was du hast. Schau auf das, was bereits da ist, was Gott dir bereits gegeben hat. Also gut und haben ist ein Guthaben. Und das kann unsere Eselsbrücke sein, um an Freude zu denken, an diese 2 Stellschrauben für Freude. Das Guthaben auf dem Konto. Wenn es rot ist, ist es meistens nicht so gut, obwohl es im Russischen schön heißt, also das schöne Farbe. Wenn es schwarz ist, sieht es besser, nicht so gut aus, aber das ist besser. Guthaben. Bedenke, was gut ist. Wende dich dem zu, was du hast. Okay, das Erste: Bedenke, was gut ist. Was ist das Objekt der Freude? Woran freust du dich? Was suchst du immer wieder auf, weil du daran Freude hast? Das kann sein, dass es ein Hobby ist. Es kann sein, dass es irgendetwas ist, was dir Glücksgefühle bringt. Also das schlimmste Beispiel dabei sind Drogen. Und ich hoffe, dass keiner von euch diesem verfällt. Wir suchen das auf. Eine Sache, die wir alle wahrscheinlich aufsuchen, das nennen wir nicht Droge, obwohl wir genauso abhängig davon sind, ist gutes Essen. Ich meine, gut, trockenes Brot tut's auch, aber wir sind in dieser glücklichen Situation, dass wir jeden Tag vernünftiges, gutes Essen haben, einige sogar sehr gutes. Das macht uns glücklich, satt zu sein. Ja, das freut uns und das machen wir jeden Tag neu. So, und jetzt ernährst du dich aber in deinem Leben noch von anderen Dingen. Zum Beispiel von Beziehungen mit Menschen. Was erwartest du von den anderen Beziehungen? Wenn du beispielsweise in deiner Ehebeziehung von dem anderen erwartest, dass er dich erfüllt, und du sagst, ich suche immer wieder bestimmte Ereignisse der Ehe auf und versuche die Ehe so zu lenken, dass bestimmte Ereignisse immer wieder auftreten, weil sie mich glücklich machen, dann ist das dein Objekt, wo du die Freude suchst. Dein Mann, deine Frau, dein Freund, deine Freundin. Und jetzt könnt ihr ganz viele Beispiele nehmen. Jetzt habe ich nicht die Zeit für die vielen Beispiele in unserem Leben. Was ist es, wo du die Freude suchst? Was du immer wieder aufsuchst in deinem Leben, um Freude zu haben? Vielleicht seid ihr alle so klug, dass ihr sagt, nein, 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 den Alkohol werde ich nicht aufsuchen und irgendwelche anderen Drogen werde ich nicht aufsuchen, weil ich weiß, dass das nur ein sehr, sehr kurzes Glück ist und am Ende alles viel schlimmer ist. Aber unser Problem ist, dass wir häufig das Glück in gewissen Dingen suchen, die Freude, die genauso zerbrechlich ist, nicht so tragisch, aber dennoch zerbrechlich. Erfolg auf der Arbeit, in der Schule oder wo auch immer. Erfolg haben ist nicht schlecht, aber wenn das ist, was unsere Freude triggert, wo wir sagen, ich will das immer wieder haben, immer wieder will ich Erfolg haben, sonst bin ich unglücklich, das wird zu einem Problem. Aber wenn du sagst, ich möchte, dass die Bibel, das Wort Gottes, meine Freude ist, wenn das stimmt, was der Psalmist aus 119. Psalm sagt, dass das Wort Gottes ihn sogar im Elend bewahrt hat und eine Freude war, wenn also das Wort Gottes im Elend Freude hervorbringen kann, dann will ich das lernen. Dann will ich mich immer wieder zu diesem Wort Gottes begeben. Will ich immer wieder die Stellen suchen, die mir zeigen, was ich habe, was Gott für mich getan hat. Damit das meine Freude ist, dann wirst du mit der Zeit lernen. Es wird dich prägen. Du wirst merken, das ist gut. Das ist wirklich gut. Und das wird deine Freude formen. Wenn du immer wieder dazu kommen wirst, um zu sagen, Jesus kommt und das ist wirklich gut. Jesus hat für mich bereits die Schuld getilgt. Das ist gut. Meine eigene Gerechtigkeit. Nun, wenn es mir gelingt, etwas nach Gottes Willen zu tun, freue ich mich. Aber nicht, weil ich auf diese Gerechtigkeit bauen kann, sondern einfach, weil ich ein Stück reifer geworden bin und ein Charakterzug da ist, der früher nicht da war. Ich freue mich daran, dass Gott in mir sein Werk tut. Aber das eigentliche Objekt der Freude sollte nicht dein gutes Vorbild sein, dass du sagen kannst, ich bin jetzt dann doch ein bisschen besserer Christ als die anderen. Nicht du selbst bist das Objekt der Freude oder dein Erfolg, sondern das, was Christus getan hat. Und wenn du das lernen wirst, sehr fein zu unterscheiden und zu sagen, ich will wirklich auf das schauen, was Christus für mich getan hat. Christus ist das Objekt meiner Freude. Seine Taten sind das Objekt meiner Freude. Seine Errungenschaften, das, was er mir gibt, seine Geschenke, nicht das Geschenk, sondern er selbst ist das Objekt meiner Freude. Das ist gut, das ist für mich wertvoll. Dann lernst du dich an Christus zu erfreuen. Ich hoffe, ihr werdet das jetzt zu Weihnachten alle erleben, dass das Schönste an Weihnachten nicht die Perfektion des gelungenen Geschenkes ist, sondern das Freude darüber, dass du von jemandem ein Geschenk bekommen hast, der dir wichtig ist, der dich liebt. Vermutlich würden viele Kinder sehr, sehr enttäuscht sein, wenn sie von ihren Eltern auf Weihnachten kein Geschenk bekommen, weil die Eltern Weihnachten plötzlich aufwachen. Was, Kinder, ihr wolltet ein Geschenk? Damit haben wir gar nicht gerechnet. Ich dachte, Weihnachten gibt es keine Geschenke mehr, aus dem Alter sind wir raus. Weil die Kinder dann merken, oh, meine Eltern, ich scheine denen nicht so wichtig zu sein, denn sich selbst beschenken sie, aber mich nicht. Das täte weh. Wenn die Kinder aber ein Geschenk bekommen und es traf wirklich nicht das, was sie sich gerne wünschten, es war nicht so optimal und die Eltern wussten dann auch nicht, mochtest du lieber das oder das? Und wir haben überlegt, aber naja, sie haben sich gerade für das Falsche entschieden. Das war vielleicht der richtige Gegenstand, der Rucksack, aber eben nicht der, den ich mir schon immer gewünscht habe. Die Kinder freuen sich in der Regel trotzdem, weil sie sich nicht an dem Objekt, dem Rucksack freuen, sondern ihre Freude ist an der schönen Geste, die sie von den Eltern bekommen, weil sie von dort die Liebe wissen. Und das ist etwas, was wir auch in Bezug auf Gott immer wieder hören und auch beherzigen müssen.
Freust du dich an dem Geber oder an dem Geschenk? Wenn Eltern ihren Kindern ein Geschenk geben und die Eltern haben es nun nicht ganz getroffen und das Kind packt es aus und sagt, oh, das wollte ich nicht. Und es gibt keine echte Dankbarkeit. Es gibt lediglich ein aufgesetztes Lächeln und sagen, danke, das gehört höflich dazu. Es wird den Eltern wehtun, weil sie merken, ich bin meinem Kind nicht so wichtig. Das Kind war nur an dem Geschenk interessiert. Und wisst ihr, das ist das, was wir oft mit Gott machen. Unsere Emotionen, wie viel wir uns an Gott freuen, dass er uns etwas geschenkt hat, und die Emotionen, wie sehr wir uns an den irdischen Dingen freuen, die wir bekommen, sie zeigen auf, wen du liebst und was dir wirklich wertvoll ist. Du magst mit deinem Mund sagen, natürlich ist mir die Ewigkeit wichtig, viel wichtiger als das irdische Glück und der Reichtum. Aber wenn du dich über den Erfolg auf dieser Erde, über die Anerkennung, über ein schönes Leben mehr freust, als über das, was Gott dir gibt, dann heißt das, dass du das Leben hier auf der Erde mehr liebst als Gott, deinen Schöpfer und das, was dich erwartet. Dann willst du wahrscheinlich auch nicht in den Himmel, um Gott dort zu sehen, weil du ihn liebst, sondern weil du dort einfach ein glückliches Leben hast. Nebenbei ist Gott auch dabei, das ist gut. Das werden wir nie so sagen. Aber unsere Gefühle verraten, dass wir tief im Herzen so wertschätzen oder eben nicht wertschätzen. Beschäftige dich wirklich mit dem, das, was du musst dafür sorgen, dass das, was gut ist, auch für Gott das ist, was gut ist. Dass die Bewertung stimmt. Lass Christus entscheiden, was gut ist. Und beschäftige dich mit den Dingen. Und du wirst lernen, dich daran zu freuen. Lass uns zur zweiten Stellschraube gehen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gemerkt habt. Aus Zeitgründen habe ich jetzt die Punkte 2 und 3 zusammengenommen. Der dritte Punkt ist letztlich eine Anwendung des zweiten Punktes. Und das mache ich jetzt gleich alles in einem. Die zweite Stellschraube, Freude schaut auf das, was gegeben ist. Freude meldet sich, wenn das Gute endlich da ist. Schau auf das, was hast du? Sehr oft ist es so, dass wir in unserem Leben merken, ich habe das Glück nicht, das ich mir wünsche. Und wir beißen uns an diesem Nichthaben fest und kämpfen dafür, irgendwie das zu bekommen, was wir nicht haben. Vielleicht ist es eine gute Beziehung mit einem Menschen. Vielleicht ist es Reichtum. Vielleicht ist es etwas völlig anderes, worauf ich jetzt gerade nicht komme, weil du anders denkst als ich. Es kann Anerkennung sein. Es kann ein bequemes Leben sein. Es kann so vieles sein. Wir schauen auf Dinge, die wir nicht haben. Häufig sind es die irdischen Dinge, die wir nicht haben. Und wir schauen nicht auf das, was wir haben, was Gott uns schon gegeben hat. Und in Epheser steht, dass er uns mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen gesegnet hat. Wirklich mit allem. Es sind gigantische Segnungen, die wir haben. Und warum berühren sie uns nicht? Ja, weil es nicht das ist, was ich suche. Ich suche hier auf der Erde den Erfolg oder die Anerkennung oder den Ruhm. Nehmen wir einmal an, du würdest dich wirklich mit den Dingen beschäftigen, die derjenige dir gegeben hat, der kommt, Jesus Christus, der dich abholen wird. Und du würdest jeden Tag aufzählen, was du alles schon hast von ihm. Vielleicht nicht jetzt schon hast, aber wenigstens die Sicherheit, dass du es haben wirst. Und vieles hast du ja jetzt schon. Vor allem die Errettung. Dann wirst du dich jubeln, freuen. Schaut einmal in diesen Vers nochmal zurück, in Jesaja 9. Da heißt es, du hast, Vers 2, du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Schon mal, er sagt nicht, wir freuen uns, weil wir eine Ernte haben. Wir freuen uns, weil wir Sieger geworden sind, sondern sie werden sich als dein Volk vor dir so stark freuen von all dem, was du ihnen gegeben hast, als hätten sie eine gute Ernte eingefahren, als wären sie Sieger geworden. Die Stärke der Freude wird hier gezeigt, nur deswegen, weil sie Gott haben, weil sie mit Gott gelebt haben und Gott jetzt endlich all die Segnungen gegeben hat, die er ihnen versprochen hat. Zugegeben, das ist Zukunft. Aber wisst ihr, wo diese Zukunft begonnen hat? Wisst ihr, wo dieser Vers naja, indirekt zitiert wird, als Jesus in Jerusalem einzog und die Menschen gesagt haben, Hosianna dem Sohn Davids, der da kommt.
In Vers 6, in Jesaja 8, Vers 6, heißt es, wir kennen ja das, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, das ist Vers 5. Und dann Vers 6, die Mehrung der Herrschaft, also eine zunehmende Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Jetzt könnt ihr gerne nochmal Markus 11, Vers 10 aufschlagen. Oder ihr hört einfach zu. Und in Markus 11, Vers 10 heißt es, gepriesen sei das Reich unseres Vaters Davids, das kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Da begann es bereits, Wahrheit zu werden. Und wir blicken heute zurück und sagen, ein Teil dieser freudevollen Versprechung ist doch schon in Erfüllung gegangen. Ja, ja, nicht alles. Ich weiß, es kommt eine neue Erde, ein neuer Himmel und da wird alles perfekt sein. Noch leben wir mit viel Ungerechtigkeit, mit Elend, mit so vielen anderen Dingen. Aber wir haben doch einen Teil schon. Warum schaust du nicht darauf und lässt die Bewertung dessen, was gut ist, von dem machen, was schon da ist, was Gott schon gegeben hat, statt dass du immer auf die Dinge schaust, die du noch nicht hast und die Gott für dieses Leben gar nicht versprochen hat und kämpfst mit aller Kraft, um etwas zu erreichen. Lasst uns wirklich darauf achten, auf die Dinge zu schauen, die wir haben. Das bringt Freude. Lass mich zusammenfassen. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Nichts macht deutlicher, so schreibt Kai Soltau, nichts macht deutlicher, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott leben, als die Freude an Gott. Wenn irdische Dinge mehr Freude auslösen als himmlische, dann weißt du, dass dir die irdischen Dinge wichtiger sind als die himmlischen. Und wo kannst du lernen, was sind die zwei Stellschrauben, die du drehen kannst, um zu lernen, dich wirklich an Christus zu erfreuen? Gut haben, das Gute. Lass Christus bestimmen, was gut ist, was wirklich gut ist. Und dreh dich immer wieder um diese Sachen, von denen Jesus sagt, dass sie gut sind. Und schau auf das, zweitens, schau auf das, was du hast, was er dir bereits gegeben hat. Und komm immer wieder dahin zurück und schau darauf, das habe ich bekommen, das habe ich bereits. Und für das andere, das noch kommt, habe ich die Sicherheit, weil Gottes Versprechen immer sicher sind. Ich habe die Freude und ich habe eine Vorfreude, wenn du Jesus hast. Amen. Lass uns nochmal Gott danken. Unser Vater im Himmel, danke für die Freude, die du uns gibst. Ja, du gibst uns viel Freude im Leben durch viele schöne Sachen, durch gutes Essen, durch gute Kleidung, durch liebe Menschen, mit denen du uns umgibst. Aber das Wesentliche, das wirklich stärkste Fundament für Freude ist das, was nicht vergeht, was immer hält, und das bist du. Das sind deine Versprechen, dein Wort, die Wege, von denen du sagst, dass es gut ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, ehrlich zu uns selbst zu sein. Jedem, der sich prüft, wenn er darauf schaut, wann freue ich mich wirklich und wann freue ich mich nicht so gut, so sehr, dass er lernt, das als gut zu bewerten, was du für gut siehst. Und dass er lernt, auf die Dinge zu schauen, die du gegeben hast und sich an den Sicherheiten zu erfreuen, die wir in dir haben. Du hast uns wirklich reich beschenkt. Herr, gib Gnade, dass uns das, was du gibst und das, was du gut nennst, zu einer großen Freude an dir führt. Und ja, Herr, ich bin sehr, sehr froh, dass wir dich haben, dass du wiederkommen wirst, dass wir Rettung in dir haben, dass wir dein Wort haben. Ich freue mich daran. Amen.